geht nicht darum, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und denen sagen, so, das und das, so müssen sie sich jetzt verhalten, mhm, und dann ist der Reizdarm, mhm, weg. Aber wir versuchen, von zwei Seiten zu kommen. Erstens mal Umgang damit, wie kann ich mit der Angst umgehen? Mhm. Und zweitens zu schauen, was sind die Dinge in meinem Leben, in meinem Alltag, in der Art und Weise, wie ich mit der Welt umgehe, die das verschlimmern.
Wenn man ganz viel auf diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, was ich verstehe, aber dann kann das irgendwann so enden, wir haben ganz viele solcher Patientinnen und Patienten, die dann sagen, ja, ich esse das nicht, das, ich und kein Gluten und das vertrage ich auch nicht und Hülsenfrüchte auch nicht und so geht das durch. Das heißt, dann ist man auf dem Weg zu einer Mangelernährung am Ende. Ne?
Viele von euch kennen bestimmt das flaue Gefühl im Magen vor einer Prüfung oder das Grummeln im Bauch, wenn der Stress überhand nimmt. Doch was, wenn der Bauch ständig rebelliert, ohne ersichtlichen Grund? Wenn Durchfall, Blähungen oder Schmerzen zum Alltag gehören und der Körper scheinbar dauerhaft Alarm schlägt? Für Menschen mit Reizdarm ist genau das Realität. Beschwerden ohne klare körperliche Ursache, aber dafür mit massiven Auswirkungen auf das Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Diagnose Kopfsache. In dieser Staffel stellen wir den Schmerz in den Mittelpunkt und in dieser Folge geht es um den Darm. Genauer gesagt, um das Reizdarmsyndrom. Zu Gast sind Birgit Jähnchen van der Hooft, Chefärztin der Psychosomatik im TBW und Andreas Michalsen, Professor für klinische Naturheilkunde der Charité Berlin und Chefarzt der Abteilung Innere Medizin und Naturheilkunde am Emanuel-Krankenhaus in Berlin. Gemeinsam werfen wir einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Reizdarm. Wir werden darüber sprechen, was eigentlich im Darm passiert, wenn wir Stress haben, welche Rolle die Psyche spielt und was helfen kann, wenn herkömmliche Therapien versagen. Von Darmflora bis FODMAP, wir reden über Diagnostik, Therapieansätze, Alltagsstrategien und die Frage, warum der Bauch vielleicht manchmal mehr weiß als der Kopf. Ich bin Claudia Noack, verantwortlich für die Unternehmenskommunikation im TBW und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ja, herzlich willkommen, Birgit. Hallo. Herzlich willkommen, Herr Michalsen. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal aus ganz unterschiedlichen fachlichen Perspektiven auf das Thema Reizdarm zu schauen.
Ja. Freue mich auch.
Ja, schön, dass wir zusammen hier sind.
Ja. Ja. Das schlägt mir auf den Magen. Das ist ja so eine Aussage, die wir mit Sicherheit schon des Öfteren gehört haben, die wir mit Sicherheit auch schon öfters selber gesagt haben. Steckt da aus medizinischer Sicht mehr Wahrheit drin, als man vielleicht vermutet?
Ja, auf jeden Fall, oder?
Ja. Ja. Also die meisten dieser Sprichwörter, dieser Volksweisheit, die haben ja wirklich einen guten, ja, Hintergrund. Gibt es ja noch mehr beim Bauch. Ne? Man kann ja auch noch die einzelnen Organe da.
Genau, man kann auch Schiss haben.
Ja, genau. Eine Laus läuft dann über die Leber.
Ja, ne? Oder die Galle, kommt
dann. Ja. Ah, da gibt es, genau, ja viele davon.
Ja, genau, stimmt. Ja.
Ja.
Und es hat doch alles wirklich so seine Bedeutung. Also die Organe reagieren eben auch auf Ärger, auf Stress, auf Konflikte. Mhm. Wenn ich da keine guten, wobei das ist gleich wieder so wertend, das merke ich immer wieder. Das haben wir jetzt schon öfter in diesem Podcast gehabt, dass man doch schnell die Dinge so in richtig und falsch einteilt. Aber wenn ich eben Schwierigkeiten habe, die Dinge vielleicht zu verdauen, ist ja auch so ein Ausspruch.
Ja.
Also, dass ich in so,
ja,
Konflikte, ja, komme und dann merke, ich kann das nicht klären mit dem anderen oder ich sitze auf so einem Ärger und ich kann es dann wortwörtlich nicht verdauen, dann spricht, mhm, der Magen eben mit. Dann macht er auch somatisch mit.
Ich denke, vor allem hat ja fast jeder auch die eigene Erfahrung gemacht. Ne? Wenn es mal wirklich sehr stressig oder ärgerlich zugeht, leidet eigentlich die Verdauung,
ja,
fast immer mit. Also klar, es gibt ja die unterschiedlichen Typen. Die einen kriegen eher eine Bluthochdruck.
Oder Herzrasen.
Oder Herzrasen. Oder jemand kriegt Kopfschmerzen. Aber der Bauch ist schon sehr, ja, oft mit betroffen.
Kinder. Es, ja, ist ja das Kleinkind-Symptom, ja, genau, oft.
Genau.
Ja.
Genau, die haben das auch als erstes Zeichen.
Ja, stimmt.
Was passiert denn in unserem Nervensystem, wenn wir Stress haben oder emotional belastet sind? Und warum reagiert dabei besonders oft der Magen oder, was ja dann oft unser Thema ist heute, der Darm?
Ja gut, physiologisch ist es so, dass es hat ja der Körper auch ganz klug gemacht, dass er, es gibt ja diese Kampf- und Fluchtreaktion, die mit Muskelspannung uns Flucht oder kampfbereit macht. Und das wird ja angeschmissen, das wird ja angekurbelt bei Stress in der Verkennung, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob man früher schnell vor einem wilden Tier weglaufen musste oder ob man heute irgendwie in einer Sitzung ist, auf dem Stuhl sitzt und sich 2 Stunden ärgert oder also das weiß ja der Körper nicht, aber es macht ja Sinn, dass diese Kampf- und Fluchtreaktion dann so funktioniert, dass eigentlich alles, was die nicht akut vitalen notwendigen Organfunktionen anbelangt, dass die vernachlässigt werden. Mhm. Deswegen Darm wird eher abgeschalten oder vernachlässigt Schiss haben, haben wir gerade gesagt. Das ist schon klar, dass diese Körperreaktion so aufgeteilt ist. Mhm. Ne? Aus gutem Grunde, aber es trifft halt nicht mehr auf unsere Dauerstresssituation heutzutage gut zu. Ne?
Ja, und gleichzeitig kann es eben dann auch wiederum so eine Rückkopplung geben, dass dann hinterher die Krämpfe kommen und dass dann quasi übersteuert wird, also die ganze Steuerung, die hormonell ja läuft über diese beiden Systeme, Parasympathikus, Sympathikus, wenn man es ganz grob fasst. Und über das, also was Sie jetzt angesprochen haben, die Muskeln, die quergestreift sind und die glatten Muskulatur, das sind einfach 2 komplett unterschiedliche Systeme, die in unterschiedlichen Situationen ansprechen.
Genau, und es kommt halt, sozusagen, man kann sagen, sobald dieses Sympathikus-System ja angeschmissen wird, wird ja der Parasympathikus geschwächt, der Nervus vagus sozusagen, und das dekliniert sich ja durch. Also dann, man hat weniger Speichelproduktion, die Darmbewegungen sind nicht mehr so gut rhythmisch, die Enzyme werden nicht mehr so gut ausgeschüttet von der Gallenblase und Bauchspeicheldrüse. Was man noch nicht so genau weiß, ist mit den Darmbakterien, wie die eigentlich auf Stress reagieren, aber sie reagieren auch auf Stress. Und so ist es halt so eine Kaskade, ne, wo man sagen kann, die Qualität leidet auf jeden Fall sofort, ne, wenn man Sorgen, Kummer, Stress, Aufregung hat. Ne. Mhm.
Ganz konkret sprechen wir in dieser Folge über den Reizdarm oder das Reizdarmsyndrom. Was versteht man denn eigentlich darunter? Wie definieren Sie das aus medizinischer Sicht? Ab wann habe ich einen Reizdarm?
Kommt drauf an, ich habe mich vorher gefragt, vor der Folge, wir sind ja in 2 unterschiedlichen Krankenhäusern, also wir sind ja in einer psychosomatischen Klinik und bei Ihnen ist es eine internistische Klinik. Wir verschlüsseln das mit einer F45, also mit einer Somatoformstörung der oberen bzw. der unteren Verdauungsapparats. Verschlüsseln Sie es auch damit oder geben Sie die...
Nee, wir sind ja eine internistische Klinik. Also wir verschlüsseln es sozusagen gastroenterologisch, wobei wir das ja auch natürlich klar ist. Es ist ja eigentlich von der modernen Gastroenterologie her gesehen eine Ausschlussdiagnose. Mhm. Es wird ja dann eine Darmspiegelung gemacht, eine Magenspiegelung, ein Ultraschall und letztlich ja, wie es so immer lapidar ist, wenn man nichts findet und trotzdem die Beschwerden stark und chronisch sind, dann nennen wir es Reizdarmsyndrom. Also wir gucken sicherlich nicht als allererstes auf eine psychische oder psychosomatische Konstellation, aber landen dann letztlich doch dort, weil eben Entzündungen oder Tumoren oder so alle fassbaren anatomischen Ursachen ja dann am Ende ausgeschlossen werden.
Ja. Ja, genau, das hatte ich mich nämlich im Vorfeld gefragt, also bei uns sind ja häufig die Patienten, die kommen, die dann schon internistisch völlig durchgecheckt sind, alle möglichen Untersuchungen gehabt haben, und das wäre dann auch die Diagnose, dass ich quasi alles, was ich fassen kann anatomisch, wo ich sagen kann, okay, da haben wir ein Substrat und da können wir auch ein Medikament geben, zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, das wäre jetzt sowas, was man wirklich ausschließen muss. Das ist alles ausgeschlossen und trotzdem leidet der Patient extrem und hat ständig wechselnde, also mal Durchfälle, mal Verstopfung, Magenschmerzen, Krämpfe, also und zwar sehr, sehr, also über lange Zeit und sehr quälend.
Ich wollte gerade fragen, von welchem Zeitraum sprechen wir, dass man sagt, das ist jetzt sind nicht nur kurzfristige Beschwerden, sondern das ist, Sie hatten chronisch gesagt, ab wann spricht man dann so von chronisch oder würde man Reizdarm in Erwägung ziehen?
Ja, chronisch ist so grundsätzlich und auch beim Reizen. Also 3 Monate ist immer so eine
Grenze.
Das ist natürlich auch ein bisschen willkürlich definiert, ne? Das muss man auch sagen. Ne? Aber ab da darf man das. Ist vielleicht ein bisschen kurz für chronisch, ne? Wenn man so überlegt, chronisch, ne? Aber so ab da beginnt das in diese.
Aber 3 Monate anhaltende Schmerzen.
Ist auch lange, ne?
Ja,
genau.
Das ist nicht ohne.
Und ich wollte noch eins dazu sagen. Es ist natürlich schon auch so, also wir reden ja heute jetzt natürlich vor allem über diese hauptsächlichen ursächliche Rahmenfaktoren, also das Psychosomatische oder auch Stress oder Ernährung. Und haben gesagt, eigentlich wird das ja ausgeschlossen von den Gastroenterologen. Es wird ein bisschen kompliziert derzeit, weil es gibt natürlich einen Graubereich. Ne? Wir haben gerade über diese Darmbakterien, das Mikrobiom. Ich finde, es ist sehr komplex geworden. Also man liest dann immer wieder eine wissenschaftliche Untersuchung und da hat irgendeine Gruppe rausgefunden, ja, da ist dann doch da ein Ungleichgewicht in den Darmbakterien und da ist ein Interleukin doch gefunden worden oder ein entzündungsförderndes, ein Botenstoff. Es bleibt so ein Graubereich, wo man natürlich dann doch nicht so ganz sicher immer ist in der Zuordnung, was ich manchmal auch wirklich sehr schwierig finde. Weil die Patientinnen und Patienten, die suchen ja auch immer nach einer fassbaren Diagnose. Also
irgendeine fassbare Ursache.
Eine internistisch fassbare. Ja. Das, das würde ja viel mehr beruhigen, als wenn man sagt, das ist der Stress oder das ist eine psychosomatische Verursachung. Ne? Und da haben wir wirklich auch oft so eine Gemengelage, wo ich denke, puh, es ist auch anspruchsvoll, das manchmal klar zuzuordnen. Ne?
Und es kann auch sein, dass wir in 10 Jahren hier säßen und sagen würden, jetzt wissen wir ganz genau, woher es kommt.
Ja,
und wir haben jetzt, keine Ahnung, es werden irgendwelche Mikrobiome verpflanzt.
Ja.
Das ist netter, wenn man das so sagt, wie wenn man es.
Ja. das klingt angenehm.
Als wenn ich mir vorstelle, der Darminhalt von meinem sowieso, wenn er irgendwo ankommt. Nein, aber das sind Zukunftsvisionen, wo wirklich auch drüber nachgedacht wird, ob das unter Umständen noch helfen kann. Das kann durchaus sein, dass das in ein paar Jahren anders ist. Aber gleichzeitig dachte ich gerade, wo Sie es gesagt haben, so klassisch wäre ja zum Beispiel auch Colitis ulcerosa wäre ja eine Darmerkrankung, wo ich tatsächlich Entzündungsherde habe, die schubweise kommen und wo der Darm richtig doll entzündet ist und das auch richtig gefährlich ist. Und gleichzeitig hat da die Psyche oder die Seele natürlich auch einen ganz großen Impact.
Absolut.
Klar. Also häufig entsteht es dann das erste Mal in Prüfungszeiten oder in irgendwelchen Schwellensituationen. Also das ist ja nicht voneinander entkoppelt.
Genau.
Von daher, selbst wenn...
Genau, ist ja auch multifaktoriell. Ne? Also zum Beispiel sehr häufig beginnen Reizdarmsyndrome ja zum Beispiel auch nach Darminfektionen. Das ist ein ganz wichtiger Auslösefaktor. Eine Tropenreise oder schlechter Restaurantbesuch, irgendeine üble Durchfallinfektion.
Ja.
Also das müssen auch nicht immer gleich Salmonellen oder sowas sein, aber das ist eine ganz klar definierte ein Faktor, der das mit, jetzt kommt das entscheidende Wort, mit auslöst. Es kriegt ja nicht jeder ein Reizdarmsyndrom, der so eine Infektion hat. Ne? Das ist so, dass es im Prinzip ist es multifaktoriell. Ne? Das muss man, glaube ich, leider sagen. Ich sage nur mal leider, weil es die Sache, es ist immer schöner in der Medizin, wenn man sagt, ach, sie haben einen Beinbruch oder sie haben diese Diagnose und da bleibt immer so ein bisschen so eine Gemengelage noch.
Das hatten wir in der Folge, als wir über Kopfschmerzen gesprochen haben, auch, dass man zum Arzt geht, man hat Kopfschmerzen und man kriegt raus, es ist chronisch und es gibt keine, scheinbar keine körperliche Ursache, es gibt keine und dann, die Psyche, nicht die Psyche. Sagt immer, das ist jetzt ein längerer Weg, das geht nicht schnell weg, da kann ich nicht einfach ein Medikament nehmen. Da muss ich mich nochmal anders um mich ja auch kümmern. Ja. Aber nochmal zum Reizdarmsyndrom. Das heißt, ich habe über mindestens einen Zeitraum von 3 Monaten eine Durchfallerkrankung, Magen oder Magenbeschwerden, vielleicht jetzt weniger, wir sprechen ja vom Darm, aber Blähungen, Durchfall, Schmerzen, das wäre es sozusagen.
Krämpfe.
Auch eine Form mit Verstopfung. Ne? Also sagen wir einfach schwerere Darmbeschwerden.
Ja.
Und weil Sie sagen, es gibt ja auch den Reizmagen, der wird weniger häufig diagnostiziert, aber ist ja auch eine funktionelle Erkrankung. Also Kriterium ist, denke ich, gibt es auch immer mal wieder Änderungen dieser Rom-Kriterien und dieser ganzen Sachen, aber es sind letztlich immer chronische Beschwerden über einen längeren Zeitraum in dem Bereich, ohne dass eine fassbare anatomische Ursache da ist.
Ich habe in der Recherche vorab gelesen, es heißt, die Darmnerven geraten in eine Art Dauererregungszustand. Was bedeutet das denn eigentlich?
Ich glaube, das bezieht sich, korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das bezieht sich auf frühere Untersuchungen, wo man am Anfang die Schmerzschwelle im Darm gemessen hat mit so bisschen ungewöhnlich oder so, wo man so Ballons dann einführt in den Darm und dann guckt, ab wann sagen die Leute, es tut mir weh. Und da, das war dann eben so, dass bei einem bestehenden Reizdarm ist diese Schwelle sehr viel niedriger als bei Menschen, die keinen Reizdarm haben. Das kennt man auch von anderen funktionellen Erkrankungen, auch vom Fibromyalgie-Syndrom, das ist so ein Schmerzsyndrom, da macht man dann, drückt man dann irgendwie auf die Haut so lang, bis es weh tut. Auch da ist die Schmerzschwelle verschoben. Okay. Und das bezieht sich, da, denke ich, darauf.
Ja, ich denke es eigentlich auch.
Um herauszufinden, ob ich jetzt ein Reizdarmsyndrom habe, wie würde denn jetzt erstmal so der klassische diagnostische Weg aussehen? Welche Untersuchungen durchlaufen Patientinnen dann erstmal, wenn sie mit ihren Beschwerden zum Arzt, zur Ärztin gehen? Wahrscheinlich gehen sie erstmal auch zum Hausarzt, der sie vielleicht zum Gastroenterologen überweist.
Das wäre so der klassische Weg, dass erstmal der Hausarzt gründlich generell schaut über ein Blutbild und was alles so im Hintergrund lauern könnte. Und auch genau die Tropenanamnese ist eine, die man nicht vergessen darf dabei.
Wird die auch klassischerweise direkt mitgemacht? Oder fragt man wahrscheinlich, waren Sie jetzt auf einer Reise in
das?
Ja, genau. Kann
man das mitmachen?
Weil das wäre ja zum Beispiel auch einer der Gründe, gell, dass man irgendwas, irgendein Parasit sich eingeschleppt hat und ein Bandwurm rumläuft. Das könnte durchaus sein. Das kann man dann auch über ein Blutbild teilweise schon rausfinden. Ja, und dann klassisch wäre dann tatsächlich eine Magenspiegelung und eine Darmspiegelung, dass die gemacht wird, um zu schauen, ist dieser Darm anders entzündet oder er hat irgendwelche Auffälligkeiten und könnte es daher rühren.
Genau, dann macht man, obwohl es jetzt nicht zwingend ist, macht man meistens noch einen Bauchultraschall. Heute wird auch noch sehr oft gemacht, werden die Nahrungsmittelunverträglichkeiten über Atemtests und über Allergietests, manchmal auch über so nicht über Bluttests, über die ich nicht ganz glücklich bin, werden da nochmal Untersuchungen durchgeführt. Ich sage deswegen, dass ich darüber nicht glücklich bin, weil da ist man auch schon wieder in einem nicht so ganz gut greifbaren Bereich. Ne? Ja. Bei einer Koloskopie, bei einer Darmspiegelung ist klar, also natürlich sieht ein erfahrener Gastroenterologe, ob es eine Colitis ist oder nicht. Da kann man dann Haken dran machen oder findet dann die Diagnose und behandelt. Und bei den Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die Patientinnen und Patienten schon oft mit im Kopf haben, da wird es dann manchmal auch schwierig, die Zuordnung, ne? ob das dann die
wirklich die Ursache ist oder nur ein Zufallsbefund oder diese Bluttests sind ja auch teilweise nicht so ganz.
Die sind extrem ungenau.
Genau.
Und die werden natürlich, ich verstehe das auch, viele der Menschen sind ja auch verzweifelt, ja, also naja, kann man schon so sagen. Und dann gibt es irgendwie Spezialpraxen so und die bieten dann diese Untersuchungen auf Selbstzahlerbasis an. Das ist auch nicht immer ganz sauber, sag ich mal so, ne? Und dann entsteht da oft auch ein bisschen Konfusion, ne? Und natürlich gibt es wirklich Nahrungsmittelunverträglichkeiten und es ist natürlich wichtig, eine Laktoseintoleranz zum Beispiel.
Histamin,
hat. Ja, bei Histamin wird es auch schon wieder komplexer. Mhm. Ne,
das ist eigentlich so in so vielen Lebensmitteln drin. Das ist, also dann darf man eigentlich gar nichts mehr essen. So
und dann kommt aber, noch mal ein Punkt.
Ich kenne das auch so im Freundeskreis.
Und dann kommt zum Punkt, wenn man ganz viel auf diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten geht, was ich verstehe, aber dann kann das irgendwann so enden. Wir haben ganz viele solcher Patientinnen und Patienten, die dann sagen, ja, ich esse das nicht, ich habe kein Gluten und das vertrage ich auch nicht und Hülsenfrüchte auch nicht. Und so geht das durch. Das heißt, dann ist man auf dem Weg zu einer Mangelernährung am Ende. Ja. Ne? Und deswegen muss man da so ein bisschen mit Umsicht vorgehen.
Ja, da schließt das Thema an, was vielleicht bei uns dann auch oft eher zum Thema wird. Wie kommt es denn, dass ich dann an so einer Stelle, also zum einen sind die Menschen natürlich sehr verunsichert und ich versuche natürlich wieder die Kontrolle darüber zu bekommen, wie es mir geht. Und dann wird aber so ein Allergiemodell, hat mich dann so im Griff, dass ich mein ganzes Leben danach ausrichte, in der Hoffnung, es wieder in den Griff zu kriegen. Aber letztendlich hat mich dann dieses Modell im Griff und eigentlich geht es dann ganz viel auch um die Ängste auszuhalten oder auch um auszuhalten, dass mein Körper vielleicht nicht immer so funktioniert, wie ich mir das wünsche und ich trotzdem ein ganz gutes Leben haben kann.
Ja, ich habe das Gefühl, ich kann es noch steuern.
Ja, dann eben genau.
Über die Ernährung.
Ja.
Also ich wäre vielleicht noch auch einsatz, ich wäre jetzt auch vielleicht nicht so kritisch geworden gegenüber diesen Nahrungsmittelunverträglichkeiten, wenn ich da Erfolge gesehen hätte. Aber zumindest die Menschen, die bei uns in den Ambulanzen und auf der Station, was ich sagen, die haben da einfach, probieren ganz viele Sachen aus und das ist für mich erkennbar nicht von Erfolg getragen. Mhm. So, dass ich auch denke, ja, das versuchen wir lieber nicht zu bestärken, diesen Weg. Ne?
In Gedanken plane ich eine Podcast-Folge zu diesem Thema, weil ich das hochspannend finde. Und ich glaube, jeder kennt mindestens 2 oder 3 Leute, die unter Unverträglichkeiten leiden, Ernährung, Umstände, die es nicht können, das nicht können. Ich kenne das schon von meiner schulpflichtigen Tochter, dass bestimmte Freunde, Freundinnen oder auch beim Kindergeburtstag nicht alles essen können und man dann ja auch schon zwangsläufig die Eltern fragt, muss ich irgendwelche Unverträglichkeiten beachten oder Allergien? Und ich habe das Gefühl, das hat sehr zugenommen. Aber wie gesagt, da schweifen wir jetzt lange. Spannend natürlich.
Ich meine, es gibt ja wirklich schwere Unverträglichkeiten. Also wer keine Erdnüsse essen darf, sollte tatsächlich auf Erdnüsse verzichten. Und gerade auch Kinder, oder? Wer eine Zöliakie hat, also eine Glutenunverträglichkeit.
Das ist ganz ohne Frage.
Das ist ganz ohne Frage, aber es breitet sich.
Genau, man kann sozusagen sagen, viele Köche in den Restaurants, in den Hotels, in den die sind wirklich am Verzweifeln.
Ja, glaube ich. Und dann gibt es ja auch noch vegetarische Ernährung, vegane und so.
Ja, klar, es wird immer enormer.
Auch in Vorbereitung auf dieses Interview habe ich gelesen, dass Frauen häufiger betroffen sind vom Reizdarm. Stimmt das? Und wenn ja, woran liegt das?
Puh.
Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich theoretisch hätten wir alle Fragen vorher gelesen.
Aber so
gelesen.
Rein von ihrer, aus ihrer Erfahrung,
schon.
Ja, ist auch was Sie
es
beobachten.
Stimmt schon.
Ja.
Aber warum das so ist, das wäre die Frage. Ist es deswegen, weil Frauen eher damit dann kommen?
Mhm.
So wie Frauen grundsätzlich auch eher früher zu einem Psychotherapeuten gehen, weil sie eher bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen und das weniger kollidiert mit dem Selbstbild sozusagen? Oder ist es, weil es tatsächlich Männer weniger haben?
Herr Michalsen, wie ist das so Ihre Beobachtung in der Klinik?
Ja, also Frauen mehr bei all diesen funktionellen Erkrankungen. Mhm. Ich hatte ja vorher das Fibromyalgie-Syndrom erwähnt, auch ein absoluter Überhang von Frauen. Ja, aber ich denke auch, es gibt da jetzt keine chromosomale, biochemische Erklärung. Ne? Mhm. Vielleicht ist eine Kombination dessen, dass Frauen, denke ich, sind schon auch aufmerksamer, auch gesundheitsbewusster, dass Männer drücken mehr weg. Mhm. Ob man jetzt im Umkehrschluss, sagen wir mal, ein bisschen ungeschickt sagen, dass Frauen auch empfindlicher sind, das wage ich nicht zu beantworten. Also ich glaube es aber nicht, dass das in so einer Dimension...
Also es gibt auch eine Verschiebung grundsätzlich. Also ich muss gerade dran denken, dass wir früher mal gesagt haben, also früher, vor Jahren, war es schon so, dass man sagen konnte, Männer werden eher süchtig und Frauen werden eher depressiv.
Spannend.
Ja, also aber das verschiebt sich. Also auch, es gibt immer mehr Frauen, die auch Suchterkrankungen kommen. Mhm. Da gibt es sozusagen dieses Gender Gap gleicht sich an der Stelle.
Ja.
So wie Frauen auch mehr Lungenkrebs jetzt bekommen und also solche Dinge. Also da gleicht sich was an. Also es hat vielleicht schon auch ein bisschen was mit Sozialisation zu tun. Mhm. Und die Art und Weise, wie ich dann Dinge verarbeite, die mich belasten. Und tatsächlich ist es leider so, dass wenn ich jetzt in eine Suchtklinik gehen würde, hätte ich da eben Überhang an Männern, die auf die Art und Weise vielleicht Dinge verarbeiten, verdauen.
Bleiben wir nochmal bei der Psyche, aus deiner psychosomatischen Perspektive, Birgit. Welche Rolle spielt denn schon sehr konkret die Psyche bei einem Reizdarmsyndrom? Was begegnet dir da bei euch in der Klinik?
Also uns begegnet da eben häufig sehr verzweifelte Patienten, die es eben schon lange mit sich rumtragen und wo wir versuchen dann so ein bisschen die Gefühlslage auseinander zu klamüsern, weil tatsächlich ist es manchmal so, dass ein somatisches Substrat da ist, also irgendwas Körperliches, jemand, der, keine Ahnung, eben einen Infekt hatte und sich das verschleppt hat und man so das Gefühl hat, ja okay, da ist jetzt alles durcheinander und verträgt bestimmte Essen gerade nicht und also dass wirklich auch eine körperliche Geschichte oder Genese da ist, aber dass das innerlich zu so viel Ängsten führt, dass das sich wiederholt oder dass es wieder auftritt, dass das quasi über die ganze Hormonkaskade, über die wir hier auch schon öfter gesprochen haben, dann tatsächlich dieses Vagus-Parasympathikus-Sympathikus-System so anregt, dass ich immer wieder diesen Magen-Darm-Trakt mit quäle oder dass der sich mit mir mitquält und mit ausdrückt. Und es geht nicht darum, dass wir jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und denen sagen, so das und das, so müssen sie sich jetzt verhalten und dann ist der Reizdarm weg. Also natürlich haben wir auch Ernährungsmediziner da, aber das ist dann eher ihre Expertise bei Ihnen in der Klinik. Aber wir versuchen von zwei Seiten zu kommen. Erstens mal Umgang damit, wie kann ich mit der Angst umgehen? Und zweitens zu schauen, was sind die Dinge in meinem Leben, in meinem Alltag, in der Art und Weise, wie ich mit der Welt umgehe, die das verschlimmern.
Gibt es da so Regelmäßigkeiten oder typische seelische Belastungen, die euch dabei immer wieder begegnen? Oder ist das sehr vielfältig? Also wir haben an dieser Stelle im Bereich Psychosomatik auch zum Thema Migräne zum Beispiel gesprochen, dass es oft sehr leistungsorientiert Menschen die Kontrolle behalten wollen. Gibt es sowas Ähnliches auch im Bereich der Darmkrankheiten? Reizdarm nur eine davon, aber auch andere, so Darmbeschwerden, Magen-Darm-Beschwerden?
Ich scheue mich gerade, das so ein bisschen so kategorisch zu sagen. Ich würde mal kurz hier rechts rüber gucken, wie Ihre Erfahrung ist. Also ich habe so das Gefühl, Magen-Darm ist echt so ein bisschen was, also es tritt schon häufig auf, wenn Leute quasi zurückfallen in ihrer Leistungsfähigkeit, weil sie damit konfrontiert sind, dass sie bestimmte Dinge nicht mehr gut gehen. Also oder das, also es verstetigt sich so. Oder das Leiden daran ist eben größer, wenn ich die ganze Zeit Angst haben muss, ich muss auf Toilette rennen und dann nicht mehr und mich dann sozial zurückziehen muss. Also dann hat es so Auswirkungen. Und ich würde mich jetzt aber scheuen zu sagen, es sind besonders die leistungsstarken Leute. Ich finde, das ist was einen wirklich so beeinträchtigt im Alltag, dass ich total gut nachvollziehen kann, dass es Leute trifft, die vorher eigentlich das Gefühl hatten, ist es doch alles in Ordnung. Ich mache doch alles so, mein Leben ist doch prima. Und dann kommt natürlich was aus dem Gleichgewicht und dann kommt natürlich irgendein Bewältigungsmuster aus dem Gleichgewicht. Es muss aber nicht unbedingt nur der Leistungsstarke sein. Sondern
ich würde jetzt auch nicht sagen, dass der Leistung oder die Leistungsstarke da besonders betroffen ist. Das ist halt ein Teufelskreis, aber man muss ja auch sagen, jetzt neben diesen Schmerzen oder Blähungen und Durchfall, erleidet man ja auch so einen Energieverlust. Ja. Das kennen wir ja alle selber. Wenn der Darm nicht in Ordnung ist, fühlt man sich nicht gerade prächtig.
Nein.
Dann ist man eigentlich schon in dem Moment auch müde und wacht nicht erquickt auf, sieht sich im Spiegel, denkt, warum habe ich so Augenringe und so. Also das ist ja, also auch wenn wir jetzt gesagt haben, das ist ja kein Darmtumor und keine Entzündung, aber man spürt schon körperlich diese Erkrankung sehr stark. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis. Dann geht man eben zum Hausarzt und zum Facharzt und das geht nicht weg. Und dann kommt auch so ein bisschen die Angst vor dieser Situation. Und diese Angst natürlich, weil die wieder den Sympathikus triggert, macht das dann natürlich noch schlimmer. Also das ist so, es ist schon, sagen wir mal, herausfordernd, da das anzugehen. Und das soll jetzt gar nicht entmutigend klingen. Also wir haben auch sehr gute Erfolge mit Reizdarm, aber es braucht Zeit. Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Das ist nichts, wo man sagen kann, so jetzt habe ich hier mal eine Blutdrucktablette oder so.
Tablette gegen Bauchschmerzen.
Ja, und dann ist alles gut. Ne? Das ist schon ein anderes Kaliber.
Und vielleicht kann man natürlich schon sagen, dass Leute, die eher geneigt sind, auf Dinge sehr gelassen zu reagieren und mit großer Gelassenheit irgendwas hinzunehmen, dass die es vielleicht ein bisschen einfacher damit haben als Menschen, die eher ungeduldig sind oder eher das Gefühl haben, ich muss das doch jetzt irgendwie schaffen.
Herr Michaelsen, eines Ihrer zahlreichen Fachgebiete ist ja auch die Mind-Body-Medizin. Erst einmal wollte ich fragen, was dürfen wir uns denn darunter vorstellen? Für mich war der Begriff neu. Und als ich dann so länger drüber nachgedacht habe, ich gedacht, naja, aber das ist doch eigentlich gar nicht so weit entfernt von der Psychosomatik in meiner Vorstellung.
Ja.
Psychosoma, Mind und Body.
Ist sehr nahe. Es gibt dann aber, sagen wir mal, von der Grundherangehensweise dann doch einen großen Unterschied. Das hat, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun, dass die Mind-Body-Medizin tatsächlich aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Und das, was wir ja in Deutschland so wunderbarerweise haben, wir haben eine ganz flächendeckende Versorgung mit psychosomatischer
ganz lange Tradition.
Medizin, Therapie.
Sehr deutsch.
Das gibt es in Amerika 0%. Mhm. Das ist nicht vorhanden. Mhm. Also wer ein großes Problem hat, geht dann zum Psychiater und bekommt da Medikamente. Also, aber es gibt keine psychosomatische. Also das ist, ich würde mal so sagen, ganz krass, also dieser Unterschied. Und deswegen war das dann irgendwie für die Amerikaner relativ neu, als die von der Physiologie so lernten, naja, aber das Gehirn steuert ganz viele Funktionen im Körper. Mhm. Also was die Psychosomatik, was X-Kühl, also was da sozusagen trivial ist, das war für die Amerikaner aus der wissenschaftlichen Entdeckung heraus eine Neuigkeit. Mhm. Und dann wurde hauptsächlich an der Harvard Medical School wurde dieser Begriff geprägt. Und jetzt kommt aber noch ein Unterschied. Die Herangehensweise ist überwiegend nicht sprechend, also nicht diskursiv, sondern diese ersten Pioniere, die da tätig waren, Herbert Benson und wie sie alle hießen, die haben gesagt, wir gehen nicht sprachlich ran an die Sache. Wir gehen über Entspannungsverfahren, über körperliche Bewegung. Okay. Wir sprechen das über Meditation, über Hypnose, nicht in Verkennung, dass psychotherapeutische Gespräche sehr wichtig sind, aber da die nicht flächendeckend da waren, hat man dann gesagt, wir gehen eher diesen anderen Weg und gehen sehr stark auf die Selbstwirksamkeit.
Also Entspannung.
Ja, was kann dieser Mensch, der Betroffene, selber machen? Und dann, und ganz im Zentrum steht diese Entspannungsantwort, die Relaxation Response. Wir haben ja über den Kampf- und Fluchtreflex gesprochen. Mhm. Das Gegenstück gibt es halt auch. Also eine Tiefenentspannung, Meditation, Hypnose, autogenes Training, Qigong, Yoga, was ist das? Der Blutdruck sinkt, der Puls sinkt und die Darmaktivität reguliert sich wieder zum Guten. Und das war der Ansatz der Mind-Body-Medizin.
Das war jetzt schon fast eine gute Überleitung. Es war schon eine sehr gute Überleitung. Ich würde nämlich gerne mal zu Therapieansätzen und Behandlungsmöglichkeiten kommen. Sie beide schauen ja aus unterschiedlichen medizinischen Fachrichtungen auf alle Krankheitsbilder, aber eben auch auf das Reizdarmsyndrom. Wie sind denn Ihre Ansätze bei der Behandlung eines Reizdarmsyndroms, also bei Ihnen internistisch, aber auch naturheilkundlich, bei euch, Birgit, psychosomatisch? Gibt es da schon einmal sehr unterschiedliche Ansätze? Oder sagt man, also bei Reizdarm gibt es erstmal eine Art Standardtherapie, etwas, was Patienten erstmal durchlaufen oder wo sie vielleicht auch, je nachdem, wie sie vielleicht auch geleitet wurden durch ihre Hausärzte, Ärztinnen, landen sozusagen. Also ist es davon abhängig oder es wird vielleicht ein bisschen komplex, aber was würde typischerweise zuerst gemacht werden, wenn dann die Diagnose feststeht, Reizdarm?
Wenn wir gut gewesen wären, hätten wir vorhin den Leitlinien nachgeguckt. Da steht nämlich eine Standardtherapie, ja, sozusagen.
Gibt es also,
ja. Empfohlen wird vermutlich. Aber das habe ich nicht gemacht. Ich habe die auch nicht auswendig im Kopf.
Ja, wobei, also ich natürlich achte ich die Leitlinien sehr, aber würde denken, therapeutisch ist es schon so, dass sie einen auch nicht regelhaft ans Ziel bringen. Auch wieder ähnlich wie bei anderen funktionellen Erkrankungen, ja, der Fibromyalgie. Und da hat man doch auch sehr individuell unterschiedliche Zugänge. Und ich glaube, es ist natürlich auch die Frage, wo landet jemand zuerst?
Ja.
Na, das ist, also Sie sind ja auch Internistin, aber natürlich ist der Schwerpunkt mehr im Psychosomatischen. Ja. Ne? Wir sind Internisten, Naturheilkunde, haben aber auch psychosomatische Ansätze.
Wir ergänzen uns da, glaube ich, ganz gut,
genau,
denke ich.
Und also wir handhaben es schon auch so, dass wir die Therapie dann zuschneiden.
Mhm.
Also wenn jetzt jemand ein Reizdarmsyndrom hat und es ist ganz offensichtlich, dass da ein schweres traumatisches Erlebnis war.
Ja.
Ja, dann werde ich jetzt, bevor ich den Werkzeugkasten der Naturheilkunde auspacke, komplett, werde ich sagen, jetzt gehen Sie mal lieber ans Theodor Wenzel.
Mhm.
Na, also.
Also, es ist interessant, umgekehrt, wenn jemand zu mir kommt und ich habe das Gefühl, der leidet sehr unter dem ganzen Reizdarmsyndrom und es gibt ganz viele körperliche Symptome und es ist noch nicht so richtig gut, okay, die wirklich entzündlichen Darmerkrankungen sind ausgeschlossen. Aber was das alles mit Ernährung und mit seinem Verhalten und seinem Umgang mit Essen und mit dem Körper zu tun hat, da ist der noch überhaupt gar nicht. Mhm. Da sage ich dann gerne, da wäre es gut, mal im Emanuel-Krankenhaus diesen Therapiebaustein zu machen und dann nochmal zu uns zu kommen und zu schauen, bei uns geht es dann mehr darum, wie gehe ich damit um und kann mein Umgang damit vielleicht dann auch tatsächlich die Symptomatik lindern, weil ich eben nicht mehr so gestresst damit umgehe oder es mehr. Aber was macht es mit mir psychisch?
Mhm.
Also wir behandeln vielmehr die Folgen und kollateral wird dann, also ich könnte es fast sagen, in 80% der Fälle werden dann auch die Symptome, also während die bei uns sind, sind die Symptome oft ganz weg.
Mhm.
Und dann, wenn die dann nach Hause kommen, wird es dann wieder, weil sie dann in ihr normales Umfeld kommen. Und daran merkt man ja, es hat viel mit dem Umfeld zu tun und mit dem, in welchen Situationen ich bin. Und das erstaunt die dann auch ganz oft.
Mhm.
Aber gleichzeitig gibt es eben ganz viele Ansätze und da finde ich ihr Ansatz, deswegen haben wir uns ja auch so zusammengetan und uns gegenseitig schicken uns immer mal wieder so Patienten zu.
Ja.
Finde ich den total gut. Vielleicht erzählen wir einfach mal so unsere Ansätze.
Ja, ja gut, also wir haben halt so einen Werkzeugkasten. Ich benutze jetzt mal.
Kann ich mir das gut drunter vorstellen.
Ja, diesen Ausdruck. Also natürlich gehört da auch die Mind-Body-Medizin ganz zentral dazu, die Entspannungsverfahren, wo wir einfach sagen, man soll... Wir probieren viele aus und man soll das, was einem aufgrund der eigenen Kultur oder wie auch immer am besten liegt, auf eins soll man sich konzentrieren. Dann machen wir, weil wir haben vorher über den Parasympathikus und Sympathikus gesprochen, wir machen viel mit Kneipptherapie, mit Wärme, Kälteanwendungen, Kältekammern, Überwärmung, Sauna und so. Also wir versuchen sozusagen diese Regulation anzusprechen über Körperreize. Das macht die Naturheilkunde sehr gerne. Dazu zählt auch das Fasten, was wir natürlich nicht machen, wenn jemand unterernährt ist oder schon Mangel hat. Ne? Aber das ist auch so ein Reiz und sehr stark. Und dann gibt es die Heilpflanzen und die Naturstoffe von Heilerde bis Kurkuma und Schafgarbentee und Heidelbeerpulver und also und Flohsamen und also es gibt schon viel. Muss aber auch dazu sagen, die meisten Patientinnen und Patienten, die kommen, die haben schon ein paar Sachen ausprobiert. Also auch beim Bereich Darmbakterien, Probiotika oder auch Antibiotika, Rifaximin und so weiter. Also wir gucken erstmal, was ja schon ausprobiert wurde und was offenbar nicht geholfen hat, das brauchen wir ja nicht wiederholen. Ne?
Ja.
So. Und also dann ist ein Teil des Baukastens, des Werkzeugkastens wird aussortiert und dann bleiben aber doch so ein paar Dinge immer übrig und die setzen wir dann ein.
Ja, weil ich habe ja natürlich über das Internet viele Möglichkeiten, mich auch zu informieren, mir viele scheinbar gute Ratschläge zu holen. Ich sehe das immer sehr kritisch, wenn man da sich so selbst die Krankheiten diagnostiziert anhand von Google und Sie als Mediziner mit Sicherheit auch. Dennoch, Sie haben es auch angesprochen, welche Rolle spielt denn die Ernährung beim Reizdarmsyndrom?
Ja, schon. Also grundsätzlich schon mal eine sehr große, weil es ist einfach ja das Verdauungsorgan, was die Beschwerden macht. Und das Verdauungsorgan ist ja zuallererst mit der Verdauung von Nahrung beschäftigt. Ja. Also es ist ganz klar, dass man das nicht außer Acht lassen kann. Nun muss man aber sagen, dass das da gibt es verschiedene Ansätze. Insgesamt hat die Ernährungsmedizin, so was die wissenschaftliche Datenlage anbelangt, jetzt auch nicht triumphale Erfolge gefeiert. Ne? Da gibt es die FODMAP-Diät, da gibt es gewisse Eliminationsdiäten, wo man Dinge weglässt und dann guckt, was dann ist, und dann führt man die wieder ein. Wir haben in der Naturheilkunde noch ganzheitliche Ansätze, also die ayurvedische, aus Indien stammende traditionelle Ernährung oder die chinesische Medizin. Das ist auch ein bisschen personalisiert, dass man einfach guckt, was verträgt der Einzelne, sind mehr Blähungen, ist mehr Durchfall, ist mehr Verstopfung im Vordergrund. Immer auch mit dem, also ich bin sehr stark, wie soll man sagen, davon überzeugt, dass die Ernährung sehr wichtig ist. Aber man muss auch immer aufpassen, dass es nicht
zu so einer Ideologie wird oder zu so einem Müssen. Mhm. Also das ist ja bei uns dann immer so das Thema. Dann, also die kommen sowieso schon mit so einem Regelwerk und das ganze Leben ist gestaltet in das muss ich, das muss ich, das muss ich, das muss ich. Und jetzt muss ich auch noch auf meine Ernährung achten. Also ist die Freude daran so total verloren geht.
Genau. Freude am Essen.
Ja, also das, der Genuss.
Wir haben mal eine Studie gemacht, wir haben ayurvedische Ernährung verglichen und die FODMAP-Ernährung das sind ja zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Ne? Also sozusagen, beide haben zu einer sehr guten Besserung geführt. Und das sind immer wieder so Daten, wo ich denke, das kann jetzt nicht am einzelnen Nährstoff liegen, sondern möglicherweise auch ein bisschen an der Art, wie man das wahrnimmt, was man isst, vielleicht auch, ob es einem schmeckt, wie gesagt, lassen wir mal die klaren Sachen, also Zöliakie, Gluten, alles jetzt mal weg. Ne? Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man ein Zutrauen und eine Freude über das Essen wieder entwickelt und nicht ängstlich dem Teller gegenüber sitzt.
Was ja fast schon eine Essstörung wäre.
Genau, also man könnte ja eben, das ist ja das, was wir da manchmal diese orthorektischen Patienten, die nur damit beschäftigt sind, das Richtige zu essen.
Orthorektisch.
Orthorektisch, genau. Das ist auch so eine Besonderheit. Ja. Aber ich muss noch mal kurz auf Herrn Michalsen zurückkommen, weil aus dem Vortrag, den Sie bei uns in der Klinik gehalten haben, habe ich mir so gemerkt, das fand ich nämlich ganz spannend, dass Sie gesagt haben, wenn ich anders esse, nämlich die Ernährung länger im Mund behalte und mir mehr Zeit nehme, dass dann die Enzymaktivität im Mund schon so viel ausmacht, dass dann viele von diesen Unverträglichkeiten dann gar keine Unverträglichkeiten mehr sind, weil ich meinem Körper die Chance gegeben habe, das überhaupt zu verarbeiten. Das sind zum Beispiel solche Dinge. Sie haben ja auch eine Schulküche, soweit ich weiß. Genau. Dann wird gemeinsam gekocht und so. Also sich Zeit zu nehmen fürs Essen, das ist so simpel, aber das fand ich ein Teil aus dem Werkzeugkasten. Wie oft denke ich dran, wenn ich mir mein Essen irgendwo in der Pause runterschlinge, dass da mein Magen rebelliert, ist vielleicht gar nicht so komisch.
Also bewusst essen, ich habe mal gehört, 40 Mal kauen.
Ob es jetzt 30 oder 40 Mal, das schafft ja keiner immer. Aber es ist wirklich so wir nennen das ja die Hirnphase, die kefale Phase der Verdauung oder die Kopfphase der Verdauung. Die ist halt sehr, sehr wichtig. Das muss ja alles vorbereitet werden. Das ist ja das Wasser läuft einem im Munde zusammen. Es gibt Studien, die zeigen, wenn man 30 bis 40 Sekunden kaut, ob es jetzt... es gibt auch 30 oder 40 Mal. Auf jeden Fall, wenn man dreimal so lange kaut, also hat man eine randomisierte Studie gemacht, dann war die Ausschüttung dieser Verdauungsenzyme, auch dieses GLP-1, was bei Ozempic übrigens jetzt eine große Rolle spielt.
Diese Abnehmspritze.
Ja, genau. Mhm. Das war dann 3 bis 4 Mal höher. Ne? Das heißt also, das hat einen enormen Einfluss. Wenn ich was ohne Freude hastig runter, ohne zu kauen, runterschlucke, dann wird das relativ unverdaut in den Darmbereich weitergetragen. Da freuen sich dann manche ungünstigen Bakterien und dann entstehen Fäulnisgase, dann entstehen Bauchschmerzen und so. Also das ist eine ganz einfache Art, ohne an dem, was auf dem Teller ist, was zu ändern, die Verdauung zu verbessern. Mhm. Und deswegen genau ist unsere Vorgehensweise immer, dass ich sage, jetzt probieren Sie erstmal, dass die Esskultur, dass Sie das anpacken. Wenn dann immer noch was unverträglich ist, dann sagen, dann gucken Sie jetzt bitte mal auf die Qualität des Lebensmittels. Ich weiß, Bio ist teuer, man kann nicht immer Bio sich leisten. Aber manchmal kann es auch gar nicht das Nahrungsmittel sein, sondern das Pestizid, was drauf ist, oder der Konservierungsstoff oder der Emulgator in dem Fertiggericht. So, jetzt nächste Stufe. Vertragen Sie jetzt wirklich Erdbeeren nicht oder vertragen Sie nur die besprühten nicht? So, also und so arbeiten wir uns dann da vor.
Ja, jetzt fand ich, das war so ein richtiges Aha-Erlebnis bei dem Vortrag, wo ich so dachte, das kann ich mir so gut vorstellen. Und das sind so Dinge, also in unserer Klinik behandeln wir ja quasi nicht nur den Reizdarm, sondern eben auch die psychischen Folgen davon. Mhm. Ja. Viele ziehen sich dann eben sozial zurück. Und wir haben einen großen Aufenthaltsraum, in dem essen können bis zu 35 Leute parallel essen. Und es gibt nicht das allerbeste Essen aus dem Berliner. Also Klinikessen ist einfach immer eine Schwierigkeit.
Wir haben guten Koch, ne?
Wir haben guten Koch, ja. Und es ist auch wirklich viel besser geworden. Es war früher schlecht. Aber es ist natürlich nicht. Es ist halt anders, wie wenn ich zu Hause selber koche und frisches Gemüse koche. Und dennoch hat das einen Effekt, dass man gemeinsam ist, dass man miteinander lacht, dass man Zeit hat, dass man sich Zeit nimmt und kann man darüber sprechen. Wir haben auch eine Ernährungsberaterin im Haus, wenn wir das Gefühl haben, es sind tatsächlich ernährungsbedingte Ursachen mit dabei. Dann gibt es eben eine Ernährungsberatung dazu. Dann schauen wir, wie wir das Essen umstellen können und so. Aber was wir tun, ist, dass wir auch natürlich in Anführungszeichen hausärztlich nochmal genau nachgucken, so wie Sie auch, was ist alles schon gemacht worden. Gibt es noch irgendwas, was wir noch ausschließen müssten? Also erstaunlicherweise kommen da manchmal Leute, die dann eine Darmspiegelung hatten, aber bei ein bisschen unklarem Befund dann doch keine Biopsie hatten, wo ich dann denke, das würde ich ja doch gerne wissen, ob da jetzt eine Entzündung in dem oder nicht. Wo man dann schon das auch ernst
nimmt. Auch subtilere Formen von Darmentzündungen und so. Ja, das nochmal abzuarbeiten ist gut.
Wo man dann nochmal was abarbeiten muss. Und dann kommen diese Patienten eben in unser Gruppenkonzept, was wir in den anderen Podcast-Folgen auch schon ausführlich beschrieben haben, wo sie quasi mit allen Patienten die unterschiedlichste Erkrankungen haben, zusammen über die Probleme sprechen, die diese Erkrankungen in ihnen auslösen, die sich dann eben doch sehr ähneln.
Absolut, ja.
Herr Michalsen, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf FODMAP zurückkommen. Ja. Das ist mir nämlich bei meiner Recherche auch begegnet. Ich kannte das gar nicht und dann habe ich gesehen, dass es doch relativ viele Informationen oder auch Bücher dazu gibt. Also eine FODMAP-reduzierte Ernährung, also eine Ernährungsform, die Menschen mit Reizdarmsyndrom angeblich helfen kann, Symptome wie Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall zu reduzieren. Und es bedeutet eine vorübergehende Einschränkung von bestimmten Kohlenhydraten, also sogenannten FODMAPs, die im Darm fermentieren können.
Ja, genau.
Ja. Ist das etwas sehr Neues? Ist das ein aktueller Trend? Ist das eine ernstzunehmende Therapie?
Ist eine ernstzunehmende Therapie. Hm. Die kam letztlich aus der Evidenz. Also es wurde vor allem in Neuseeland damit begonnen. Hm. Das waren die ersten Australien und Neuseeland, die randomisierten Studien gemacht haben und die da schon gute Resultate erzielt haben. Es gibt halt nur ein lachendes und ein weinendes Auge bei der FODMAP-Diät. Letztlich ist klar, wenn ich alles schwer Verdauliche weglasse, also von Hülsenfrüchten und Fruktanen und also natürlich wird dann die Verdauung besser. Das ist ganz klar. Aber am Ende lande ich da natürlich bei einer extrem für das Mikrobiom, für die Darmbakterien sehr ungünstigen Nahrung. Das wissen aber die Erfinder der FODMAP-Diät. Deswegen haben die immer gesagt, naja, das muss begleitet werden von einer stufenweisen Ernährungsberatung und dann muss man die schwer verdaulichen Sachen Stück für Stück wieder einführen.
Das ist auch erstmal nur eine Reduktion. Es ist nicht nur das Weglassen, weil fermentierte Lebensmittel, weiß ich, sind doch eigentlich sehr gesund für meinen Darm.
Ja, und Ballaststoffe, wir wissen ja heute, Ballaststoffe sind extrem wichtig.
Ja.
Ne? Also für Darmkrebsprävention, normalen Blutdruck, Herzrisiko. Also es kann jetzt nicht die Lösung sein, oder es wäre eine schlechte Lösung, den Rest seines Lebens Ballaststoffe ganz zu minimieren, weil dann erhöhe ich mein Risiko, an 5 anderen Krankheiten früher zu sterben. Das kann nur eine Krücke sein oder eine Brücke sozusagen. Dafür ist es aber schon gut, das FODMAP. Aber es ist so ganz gelungen, finde ich den Ansatz nicht. Er kann erstmal aus einer akuten Situation helfend herausführen, aber man muss sich dann schon überlegen, wir kommen an diesem Mikrobiom einfach nicht vorbei. Das müssen wir. Also wir müssen uns für Darmgesundheit mikrobiomfreundlich ernähren.
Also die Bakterienwelt in meinem Darm.
Ja, genau. Und wenn ich das jetzt komplett ohne Vollkorngetreide und ohne Hülsenfrüchte mache, dann kommt am Ende nichts Gutes dabei raus. Ne? Also insofern ist das so ein Grat, den man gehen muss. Wir setzen auch FODMAP ein, aber es sollte jetzt wirklich nicht den Rest des Lebens gemacht werden. Für ein paar Wochen, für ein paar Monate, dann muss es schrittweise wieder rausgeführt werden.
Also ich nehme auch mal mit, auch für unsere Zuhörerinnen unter Anleitung beobachtend.
Genau, das können ja Ernährungsberaterinnen, sie sind da ja geschult darin, da kann man das machen und ja.
Ich hatte es immer so ein bisschen so verstanden, dass ich mich quasi einmal kurz auf Null setze, um dann nach und nach eins nach dem anderen einzuführen, um dann zu wissen, es gibt vielleicht doch das eine oder andere Lebensmittel, worauf ich jetzt tatsächlich total reagiere. Ja. Es ist nur leider nicht ganz so eindeutig. Ich erinnere mich, dass ich das bei meinem Allergiesohn auch versucht hatte, dass ich quasi sehr, sehr kontrolliert alles eingeführt habe an Essen. Am Ende hat er dann eben doch mit Neurodermitis reagiert. Und
das
war dann die Tomate, wobei wissen wir heute, die er nie mochte. Aber
und sagen wir mal, das Üble, ne? Ich würde mal sagen, das Schwierige an diesem Thema ist, wir wissen ja heute, fast jedes Lebensmittel hat sein Bakterium.
Ja.
Also Kaffee wird von einem anderen Bakterium gerne verzehrt.
30 Lebensmittel, 30 Gemüse, pflanzliche Stoffe pro Woche.
Und wenn ich jetzt natürlich was weglasse, dann stirbt dieses Bakterium. Und wenn ich das dann wieder einführe, dann kann das erstmal gar nicht verdaut werden.
Nee, das ist nämlich das Problem. Genau.
Also insofern darf man sich jetzt auch nicht so leicht machen, zu sagen, jetzt lasse ich das weg, dann führe ich das ein und kriege Blähungen. Ich muss es immer noch weglassen. Nee, das kann erstmal gar nicht verdaut werden, weil die Bakterien sind alle dezimiert worden, die das verdauen können. Also das ist ein bisschen tricky, die ganze Sache. Da ist eigentlich das Zauberwort wieder Geduld.
Ja, also wie mit vielem.
Ja, ja. Ja.
Also klingt alles sehr komplex, aber auch hochspannend, finde ich auf jeden Fall. Was wünschen Sie sich denn für die Versorgung und Behandlung von Reizdarmpatienten allgemein, was kann da verbessert werden, was kann zukünftig optimiert werden, welche Vorstellungen haben Sie, wenn Sie daran denken, wie Reizdarmpatienten optimal behandelt werden können?
Ja, ich würde mir wünschen, dass das zwischen den verschiedenen Fachrichtungen kooperativer und durchlässiger wird. Also ein Standard ist, also um mal so ein paar Klischees zu bedienen, ne? Also ein Standard ist, Patient hat einen Reizdarmsyndrom, geht zum Gastroenterologen, der macht die Spiegelungen und dann sagt er, sie haben nichts. Patient ist zu Recht verärgert oder vielleicht gekränkt, weil er sagt, aber ich hab doch was. Ne?
Die Schmerzen sind ja da.
Ja, genau. Ja. Oder eine andere mangelnde Durchlässigkeit, ne? Dass eigentlich klar ist, dass doch eine psychosomatische Mitverursachung da ist. Aber das ist dann schon so ein bisschen vom Patienten, jetzt werde ich in die Psychokiste hier geschoben. Und dann wird das auf einmal nicht mehr berücksichtigt, ne? Sondern dass man dann dass einfach mehr ein Miteinander ist. Mhm. Ich kenne das ja, dieses fehlende Miteinander, da bin ich natürlich sozusagen traumatisiert von der Naturerkunde. Natürlich war das auch früher so, dass man immer gesagt hat, was für ein Quatsch die Naturerkunde.
Ja, ja, ja. Ja.
Heute weiß man jetzt mit dem Kauen oder mit Kneipen und so, Mensch, da ist ja doch was dran. Und so. Ja. Also ich glaube, es wäre gut, sich wechselseitig dem Patienten zuzuwenden, nicht pathologisieren, aber einfach sagen, das haben wir noch nicht ausprobiert, jetzt könnten wir das machen. Das schafft dann, glaube ich, auch Vertrauen.
Ja.
Weil diese Verzweiflung rührt ja, glaube ich, schon auch daher, dass, wie gesagt, das höre ich halt oft, dass die Patienten sagen, sie fühlen sich nicht ernst genommen. Ne?
Ja.
Ich kenne auch manche Gastroenterologen, die wollen die dann gar nicht mehr wiedersehen. Ja klar, weil sie nicht nochmal eine Koloskopie machen können und so. Aber das ist ja nicht, das ist ja eine unfaire Lösung. Ne?
Ja,
etwas, was euch in der Psychosomatik ja auch begegnet.
Ja, dieses, sie haben nichts. Das ist der Killersatz.
Das ist der Killersatz.
Ja. Ja. Weil damit muss ja der Körper noch lauter schreien.
Ja.
Sonst also wird das endlich jemand hört, dass ich wirklich was habe.
Mhm.
Und also, ich glaube, es gibt wirklich viele Zugangswege. Deshalb weiß ich gar nicht, ob es so diese eine optimale Lösung gibt. Gerade auch, wenn ich mir so überlege, wie viele Angebote es auch gibt für Entspannungsverfahren, für Präventionskurse, für solche Dinge. Die können ja oft auch sehr hilfreich sein. Und wenn Hausärzte darüber Bescheid wissen, dann können sie Patienten ja auch sagen, das wäre eine Möglichkeit, mal ein Gespräch wäre eine Möglichkeit. Mal gucken, ob sie das entlastet, ob die Dinge dann leichter verdaulich werden. Mhm. Also bei Patienten, die Probleme mit dem Essen haben, die fühlen sich oft sehr verstanden. Und das ist jetzt kein Trick oder so, aber ich finde, diese Sprache drückt schon so viel aus, dass irgendwas nicht zu verdauen ist oder das, was schwer auf dem Magen liegt, wie du es am Anfang gesagt hast, dass da auch ein Verständnis dafür wächst, dass Dinge, die uns widerfahren, auch was mit meinem Körper machen und dass es deswegen nicht komisch ist, wenn mein Körper reagiert.
Also einfach einen ganzheitlicheren Ansatz verfolgen, ne? Nicht nur immer das Symptom zu sehen, sondern auch zu gucken, was ist da drumherum.
Naja, je mehr ich verstehe, auch wenn ich es vielleicht dadurch nicht wegmachen kann, desto weniger muss ich davor Angst haben.
Mhm.
Und Angst ist einfach ein ganz großer Faktor, der da mitspielt.
Genau. Und dieses letztlich halt dieses Multifaktuelle, auch wenn es lästig ist, wie gesagt, natürlich möchte man lieber eine Ursache, aber das halt auch vermitteln. Und ich meine, das ist ja, ich versuche auch immer zu sagen, bei es macht Beschwerden, es ist natürlich ist es unschön, aber manchmal drehe ich das auch um, also so bin ich auch überzeugt. Es ist ja auch eine gute Nachricht, dass da jetzt keine schwere Entzündung da ist oder ein Darmkrebs oder sowas.
Ja,
also man hat eigentlich noch alles in der Hand.
Mhm.
Na, dass da ist nichts kaputt gegangen, ne, sondern das kann man wieder fixen, wie man so sagt. Na, das, und da würde ich dann sagen, gut, und dann vermittle ich als nächstes ganzheitlich heranzugehen und auch ein bisschen dieses Positive, auch wenn schon viel Verzweiflung da ist, dieses Positive zu bestärken. Das ist beim Reizdarm sehr gut nachgewiesen. Es gibt in dieser Placebo-Forschung eine ganz berühmte Studie zur Akupunktur.
Mhm.
Und Ted Kapchuk aus Harvard, der herausgefunden hat, Akupunktur hilft zum Beispiel auch. Aber Akupunktur hilft doppelt so gut bei Reizdarm, wenn sie auch mit Zuversicht gemacht wird. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, dass ich dachte, das ist da achten. Und deswegen ist das so unschön, wenn sie haben nichts und kommen sie selber mit zurecht.
Dann müssen sie jetzt mitleben.
Ja, müssen sie mitleben, ja, genau.
Ja, ja.
Ja.
Das ist, ja. Niemand, der das nicht schon mal gehört hat.
Ja.
Wenn ich jetzt ein Reizdarmsyndrom habe und aber mit einem Alltag und auch im Berufsleben stehe, gibt es denn so ein paar Tipps, die Sie geben können, zu sagen, ich kann meinen Darm so ein bisschen beruhigen oder mich selbst. Gibt es da was wir vielleicht unseren ZuhörerInnen auf den Weg geben können? Oder auch so Hausmittel, was vielleicht
erstmal so hilft? Ja, das ist natürlich die Domäne der Naturheilkunde. Ja.
Ja,
also, Also natürlich sind es vor allem die Heilpflanzen, die Naturstoffe, aber ich bin auch ein großer Fan von diesen Mini-Entspannungsübungen. Mhm. Also man hat nicht immer Zeit für eine 90 Minuten Yogastunde oder sowas. Ne?
Und dann leider nicht.
Und dann einfach kleine Atemübungen, ja. beim Einatmen auf 4 zählen, beim Ausatmen auf 6 oder 7. Das mache ich eine Minute.
47, 11.
Ja, genau. Kann man ja auch nachlesen, solche kleinen Dinge oder eine kleine Yoga-Übung zwischendurch. Und dann, wie gesagt, haben wir natürlich diese Naturmittel, ne? Also die empfehle ich schon auch durchzuprobieren, ne? Weil die sind ja Heilerde jetzt beispielsweise, ne? Oder Leinsamenschleim.
So einzunehmen, ne? Kann man ja auch
Leinsamenschleim oder Flohsam oder ein bisschen Kurkuma-Pulver, ein Teelöffel Kurkuma-Pulver am Tag.
Das pure Pulver, also ich weiß, wenn ich das manchmal in so einen Schott rein mixe, es löst sich ja nicht auf.
Ja.
Es ist so ein bisschen komisch, hält sich im Mund.
Deswegen können da manchmal die Kapseln naheliegender sein. Ja.
Oder auch frischen, natürlich.
Ja.
Das würde natürlich
genau. Heidelbeeren, wie gesagt, also wilde Heidelbeeren mit den Anthocyanen, das kann man
also
als,
nicht die Kulturheidelbeeren, die großen,
nicht die weißfleischigen, sondern die wilden, die man dann eigentlich am ehesten als getrocknetes Pulver oder als Tiefkühlware oder als Heidelbeermuttersaft zu sich nimmt. Das wären so.
Oder in Schweden pflückt.
Ja.
Und sich den Vorrat fürs Jahr nach Hause
nimmt. Ja, genau. Also,
aber dann leider nicht als Marmelade, sondern als eingefroren, oder?
Ja, so.
Ja. Also so gibt, oder der klassische, gut durchgezogen heißt 10 Minuten ziehen lassen, Fencheltee und so. Also das sind einfach so, das sind so verschiedene Mittel.
Schmeckt mir immer noch sogar Kümmel mit rein.
Ja, genau.
Wir sind also leider schon am Ende des Interviews, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn Sie Betroffenen eine Botschaft mitgeben könnten mit dieser Folge, was wäre das aus deiner Sicht, Birgit? Was wäre das aus Ihrer Sicht, Herr Michalsen?
Vielleicht tatsächlich den Begriff ein bisschen Gelassenheit und uns allen die Chance zu geben, sich Zeit zu nehmen, dafür mehr zu verstehen. Weil das ist natürlich angesichts der Not und angesichts der Tatsache, dass es schon so lange geht, sehr verständlich, dass wir sehr, sehr schnell bitte helfen sollen. Aber das ist dann meistens auch ein bisschen kontraproduktiv.
Ist schon wieder dieser Leistungsdruck dahinter.
Na, ich weiß gar nicht, ob das ist eher so ein Rettungs-, also so ein Erlösungshoffen, dass ich davon endlich befreit werde.
Ja.
Dass man sich die Zeit nimmt und vielleicht sagt, okay, die brauche ich jetzt, aber es gibt Hoffnung, dass es besser wird.
Mhm. Im Prinzip würde ich dasselbe sagen, vielleicht noch mit einer Nuancierung. Ich erlebe viele Menschen, die unter Reizdarmsyndrom leiden, als so getrieben, immer noch nach der Diagnose, nach einer neuen Diagnose hinterher zu jagen. Und ich erlebe auch, dass da wird auch zum Teil viel Geld aus eigener Tasche ausgegeben. Und das würde ich sozusagen nochmal verstärken, würde sagen, vielleicht nicht die Energie darauf verwenden, sondern die Energie wirklich auf zu gucken, was kann ich Gutes für mich tun. Dazu zähle ich Psychotherapie, Mind-Body-Medizin, Naturheilkunde, das in Ruhe auszuprobieren, mit der Zuversicht, dass meistens geben die Reizdarmsyndrome schon auch dann mal Ruhe. Ich nenne jetzt mal bewusst keine Zeitachse, aber es geht nichts kaputt dabei. Ne? Und das mit Geduld zu verfolgen, ist besser als vielleicht auch dann zu irgendwelchen, ja, auch in meiner Berufsgruppe oder Heilpraktikern oder sowas zu gehen und dann manchmal in dieser Suche nach der wahren Diagnose sich zu verlieren. Ne?
Also, was ich einen ganz wichtigen Satz finde, ist, du sagst, es kann nichts dabei kaputt gehen. Es ist lästig, es schmerzt, es ist äußerst unangenehm, aber es ist keine Krankheit, die mein Leben verkürzt. Wahrscheinlich in dem jetzt körperlichen Sinne, ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier waren.
Gerne.
Ja, vielen Dank.
Freut mich sehr. Und ich hoffe, wir konnten unseren ZuhörerInnen da eine Menge mitgeben. Vielen Dank.
Hat Spaß gemacht.
Freut mich.
Und an euch, liebe ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn ihr selbst betroffen seid oder jemanden kennt, der mit anhaltenden Beschwerden kämpft, vielleicht war ja heute ein wichtiger Impuls für euch dabei.
leitet diese Folge auch gern weiter. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren TVW-Podcast abonniert, ihn weiterempfehlt oder uns gern noch ein Feedback dalasst. Alle Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auf unserer Website. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Diagnose Kopfsache, der Gesundheitspodcast aus dem TVW, wird produziert von Bose Park Productions. Redaktion und Produktion Julia Ilan, Miki Sitsch, Luca Kaduk und Fabio Lautenschläger. Produzentinnen Sue Holder und Chris Guse. Host und Redaktion Claudia Noack aus dem TVW.